willkommen zu The Book Hangover. Drei Autorinnen.
Drei Stimmen.
Ein Podcast.
Heute in der Folge 2 geht es um das Schreiben zu dritt, denn so haben wir drei uns ja eigentlich kennengelernt, mit einem Experiment gewissermaßen. Und deshalb können wir die Frage jetzt auch perfekt beantworten: Wie schreibt man eigentlich ein Buch zu dritt? Drei Autorinnen, ein Buch, das ist heute unser Thema. Aber zuerst unser Schreibupdate. Ich würde sagen, Valentina, willst du starten und erzählen, wie deine Schreibwoche war?
Also ich habe erstmal ein Buch, also unser Buch, abgeschickt. Das war bei mir das Hauptsächliche und habe ein neues Buch begonnen. Davon kann ich aber noch nicht viel erzählen, also wie immer.
Ja, das ist super schade, aber auch immer ein ganz besonderer Moment, oder?
Ja, absolut. Richtig aufregend. Und ich freue mich schon total darauf. Jetzt habe ich alles durchgeplant und Szenenplan gemacht und jetzt kann ich richtig gut loslegen und bloß nicht hängen bleiben.
Ja, genau. Der erste Sprint sozusagen.
Genau.
Wie sah es denn bei dir aus, Leonie?
Also, ich habe ja in der letzten Folge gerade mein Buch abgegeben gehabt. Und für den Band, das war Band 2 einer Dilogie. Und Band 1, da habe ich jetzt die Umschlagseiten, also Klappentexte und Innenklappen und so bekommen. Die habe ich bearbeitet und ich habe das Exposé für ein neues Projekt fertiggestellt. Und da Exposés, wie ihr ja mittlerweile wisst, bei mir etwas länger sind als gewöhnlich, also sind ja eher fast schon Handlungsstrang, es ist halt auch sehr umfangreich und hat mich ein bisschen Zeit gekostet, aber ich glaube, es wird richtig gut. Aber ich darf auch noch nichts verraten. Wie war es denn bei dir, Tonja?
Ja, meine Woche war tatsächlich relativ voll, obwohl sich unverhofft eine Lücke aufgetan hat. Am Anfang der Woche bin ich auch mit unserem Projekt gestartet. Da habe ich 2 Tage nochmal intensiv genutzt, um das zu überarbeiten und nochmal genau durchzugehen, Schritt für Schritt. Und dann wollte ich eigentlich direkt mit dem Lektorat von Deep Blue Nights, dem 2. Band der Broken Heart Summer Dilogie, weitermachen. Aber das kam dann nicht, weil es im Verlag eine Verzögerung gab, wie das dann auch oft so ist. Und die Lücke habe ich dann aber erfolgreich genutzt und eine Leseprobe geschrieben, wobei ich am Ende nicht ganz fertig geworden bin, und ich finde, das ist eigentlich auch immer so schade, wenn man in der Woche richtig viel geschafft hat und am Ende so haarscharf nicht fertig wird mit dem, was man sich vorgenommen hatte, und dann doch so ein bisschen unzufrieden ins Wochenende startet. Ich weiß auch nicht, ob ihr das auch kennt, aber ja, das war jetzt bei mir der Fall und ich hoffe einfach, dass ich das morgen dann gut abschließen kann.
Ja, wobei ich schon glaube, dass diese eigenen Deadlines quasi, die man sich schafft und die man dann reißt, grundsätzlich auch reißt, weil man sich zu viel vornimmt. Und ja. Also, was nicht gut bei euch ist, aber ich setze meine Ziele immer sehr, sehr ambitioniert und es ist dann eigentlich schon vorprogrammiert, dass man es nicht schafft, wenn man nicht irgendwie Nachtschichten einlegt. Und dass, da das ja nicht gesund ist, ist es vielleicht sogar ganz gut, dass du sie gerissen hast vielleicht.
So gesehen kann das sein, und ich glaube auch, man macht sich da sehr viel Druck, der eigentlich überflüssig ist, und ja, das ist wirklich nicht gesund, da hast du total
das
recht.
Stimmt. Wobei ich finde es ja eigentlich sogar richtig gut, dass du es jetzt am Wochenende nicht zu Ende bringst, weil die meisten würden ja jetzt sagen, okay, dann schnappe ich mir noch einen Samstag oder einen Sonntag, eigentlich ja Familienzeit, und mach das dann zu Ende. Und eigentlich ist das ja richtig gut, dass du es nicht machst, weil ich glaube, gerade das verführt ja oft bei diesem Selbstständigsein dazu, dass man, wie Leonie sagt, Nachtschichten.
Eine sehr gesunde Form der Disziplin.
Absolut. Das ist richtig. Kostet das viel Disziplin, aber mir ist das auch extrem wichtig, weil ich denke, dass man da auch gerade für die Kinder ja nicht unbedingt ein gutes Vorbild ist, wenn man immer nur arbeitet. Also deswegen sind das Sachen, die mir eigentlich echt wichtig sind.
Ja, stimmt.
Ja, damit sind wir eigentlich jetzt auch schon mitten beim Thema, wie wir schreiben, wann wir schreiben, wo wir schreiben und überhaupt. ich denke, wir können langsam zum Thema kommen und deswegen mit unserem This or That einsteigen. Ich habe 3 Fragen vorbereitet und bin super gespannt auf eure Antworten. Erste This or That Frage an Leonie. Teamplayer oder Einzelkämpferin?
Ich habe immer gedacht, dass ich beim Schreiben eine Einzelkämpferin bin, weil ich das sehr schwierig fand, mich auf andere Arbeitsweisen und auch auf andere Stile einzulassen. Also man muss sich ja dann schon ein bisschen anpassen, und habe immer gedacht, das kann ich bestimmt gar nicht, bis ich euch kennengelernt habe. Und dann haben wir ja dieses Experiment, worüber wir nachher noch sprechen, gestartet, und erstaunlicherweise hat es so viel Spaß gebracht, dass wir ja jetzt quasi mit Projekt Nummer 2 der Art gerade fertig geworden sind, und uns total gefreut haben, dass wir es nochmal machen dürfen. Und ich auch hoffe, dass wir es noch ein drittes Mal machen dürfen.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, früher definitiv Einzelkämpfer, jetzt bedingt Teamplayer auch. Wobei, ich glaube, es kommt immer sehr drauf an, mit wem man zusammenarbeitet. Ich glaube, es muss wirklich, wirklich passen, sonst gibt es am Ende Chaos.
Ja, wir sind ja auch eigentlich eine Chaos-Truppe, aber so viel Chaos gab es dann immer gar nicht, das stimmt.
Das stimmt.
Valentina, wie ist deine Antwort?
Ja, ich finde das super schwierig, weil Leonie da schon absolut recht hat. Also ich hätte auch immer gesagt, Einzelkämpferin, weil man ja auch viel einsam schreibt und viel alleine dann auch macht. Aber ich glaube, es ist doch dann eher Teamplayer, weil wenn ich mir überlege, wie oft wir dann auch über unsere anderen Plots reden und uns gegenseitig dann unterstützen und so. Ich glaube, so 50-50 würde ich sagen.
Okay, ja.
Und bei dir, Tonja?
Ja, ich habe tatsächlich länger drüber nachgedacht, weil ich eigentlich direkt gesagt hätte, ich mag das schon im Team, Sachen zu machen. Ich habe das eigentlich vor allen Dingen immer in meinem Leben daran gemerkt, dass ich so bei Sportarten immer die Team-Sportarten mochte. Also ich habe super gerne Volleyball oder Basketball gespielt und ich konnte mit den Einzelsportarten nie so wirklich viel anfangen. Aber in der Realität muss ich schon sagen, dass ich eigentlich den Großteil meines Lebens doch Einzelkämpferin war, weil wie das so ist, also sowohl an der Uni lernen, als auch die Jobs, die ich dann gemacht habe und gerade auch das Schreiben, das sind Sachen, die habe ich immer alleine gemacht. Also selbst an der Uni, wenn ich dann eine Lerngruppe hatte, haben wir halt trotzdem nebeneinander gesessen und halt, wir haben Sachen studiert, man musste es alleine lernen so. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich das auch eher jetzt durch euch gelernt habe, wie man ein Teamplayer ist und ein Projekt gemeinsam wirklich auf die Beine stellt, das dann trotzdem sich wie das eigene anfühlt.
Wobei ich glaube, dass, was wir ja auch manchmal vergessen, ist, dass ja eigentlich auch vorher die Bücher schon Team-Efforts waren. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie eng man doch mit der Lektorin auch zusammenarbeitet und wer alles an dem Prozess eines Buches beteiligt ist. Es ist natürlich so, dass wir über weite Strecken alleine kämpfen, aber dann am Ende das fertige Buch ja doch ein Team-Effort ist.
Das ist am Ende immer ein Team-Effort, aber ich glaube auch, dieses eine Idee entwickeln, dann darauf warten, ob die ankommt, ob die angenommen wird, dann sich erstmal da reindenken und anfangen zu arbeiten. Das sind ja sehr lange Zeiträume, die da vergehen und in denen man irgendwie, finde ich, doch irgendwie oft sehr einsam dasteht. Und dann das Lektorat an sich, das dauert im Vergleich deutlich kürzer. Ist natürlich nochmal eine sehr intensive Zeit, wo nochmal unglaublich viel mit dem Text passiert, aber zeitlich ist es einfach kürzer. Und ich glaube, deswegen fühlt sich das dann doch irgendwie oft, also hat es sich jedenfalls früher oft nach relativ einsamer Arbeit angefühlt.
Beim Schreiben dauert ja auch sehr viel länger als Lektorieren.
Ja. Ja. Aber zur nächsten Frage, die ganz allgemein formuliert ist, die ihr gerne auf euer Leben generell beziehen dürft, aber natürlich auch aufs Schreiben, nämlich laut oder leise? Valentina, willst du diesmal anfangen?
Leise. Ja. Oh Gott, ich bin, seitdem ich Kinder habe, früher hätte ich immer laut gesagt. Aber mittlerweile leise, Fernseher leiser, Radio leiser. Ich hasse es, wenn es laut ist. Außer ich bin alleine im Auto und habe gerade so richtig den Vibe und gerade Spaß an dem Lied oder so. Aber mittlerweile mag ich es, wenn es ruhiger ist. Ich weiß gar nicht warum, aber es stört. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich, jetzt ist natürlich jetzt privat Mutti sein, dieses Überreizte, ne, wenn man total viele Sinneseindrücke hat, gerade Kinder aber viel auf einen draufhängen und dann hat man gedanklich vielleicht das nächste Buch, die nächste Szene im Kopf und dann ist vieles schnell zu laut für mich mittlerweile und das klingt total lahm irgendwie. Ich würde gerne sagen, oh nein, ich liebe laut. Ja, ich liebe laut. Wir singen ja auch ganz oft laut und haben ganz oft so bestimmte Lieder ganz laut. Also ich sage nur Backstreet Boys und Britney Spears läuft hier regelmäßig. Wir sind die Millennials. Ja. Und laut, aber dann darf es auch gerne wieder leise sein.
Also beim Schreiben hast du es dann auch gerne leise? Also,
ja, absolut. Ja. Ich höre, wenn dann, ganz leise Pianomusik. Und im Hintergrund darf auch kein Text dabei sein, weil ich sofort in den Text reingehe und dann singe.
Ja.
Und deswegen auch nur ganz leise nebenbei. Und wobei ich natürlich dann jetzt mit den Kindern auch ganz oft schreibe, wenn es laut ist.
Ja.
Also, ich mag es aber lieber, wenn es leise ist. Aber das kann ich mir nicht aussuchen, das ist dann jetzt so.
Verstehe ich.
Genau, ja.
Wie ist das bei dir, Leo?
Wie ist das bei dir?
Ich bin Team Laut schon immer gewesen. Also, obwohl ich drei Jungs
dachte
habe.
Dachte ich mir,
Surprise.
Zwar auch laut waren, aber ich habe nie die Stille vermisst irgendwie. Ich mag laut wirklich gerne. Und also meine Beats-Kopfhörer, die schlagen mir immer irgendwann vor, die Lautstärke zu reduzieren, damit es nicht auf meine Ohren geht. Und ich denke immer so, lass mich doch in Frieden, ich will das laut hören. Und schalte es dann wieder lauter. Also da schaltet es immer so automatisch eine Stufe runter, dann schalte ich es wieder hoch. Also ich höre immer sehr laut Musik und ich, also im Alltag sowieso schon, dann singe ich auch sehr gerne sehr laut dazu und sehr schlecht. Aber das kann ich nur machen, wenn ich allein zu Hause bin. Und dann leidet halt nur die Katze. Und beim Schreiben ist es tatsächlich so, das fand ich jetzt gerade ganz spannend bei dir, Valentina, dass du dann nur so ohne Lyrics quasi die Musik hören kannst. Ich höre tatsächlich immer Musik, am liebsten Country, und ich singe tatsächlich beim Schreiben. Mega. Also ich kann
Deutsch
schreiben gleichzeitig.
Dass dein Gehirn das überhaupt kann.
Ja. Ich weiß nicht, aber es ist tatsächlich so. Und im Moment bin ich gerade so ein bisschen, es gibt so eine Playlist auf Spotify, die heißt Sad Songs That Everybody Has to Know. Und da sind wirklich schöne, ruhige Lieder bei, die man gut so in Szenen hören kann, die da halt sehr emotional sind. Die dann, also ich muss immer so ein bisschen Musik haben, die den Vibe dieser Szene, die ich gerade schreibe,
okay.
Aber ganz ohne geht das nicht. Also ich sitze manchmal, sitze ich irgendwie am Laptop und will schreiben und denke, wieso geht das denn jetzt hier nicht? Und dann fällt mir auf, ich habe die Musik noch nicht angemacht. Und
verrückt, wie verrückt.
Ja, also und ja, dann brauche ich die Musik irgendwie, ja, genau.
Ja. Hast du denn dann auch Playlists für deine Bücher? Also das haben ja ganz viele, ne?
Immer.
Ja, ne?
Immer.
Ja, das habe ich nicht. Ich höre nur Radio.
Für die Lake of Lies Trilogie habe ich jetzt, die sind schon angelegt, die sind nur noch nicht veröffentlicht, weil ich das natürlich groß machen will. Aber die habe ich tatsächlich während des Schreibens schon die ganze Zeit gehört und ich finde es dann irgendwie auch immer cool, wenn die Leser quasi dann beim Lesen dasselbe hören, wie ich beim Schreiben gehört habe.
Mhm.
Hat irgendwie was. Deswegen liebe ich das total. Ja. Wie ist das dann bei dir, Tonja?
Ganz klar Team Leise, war ich auch schon immer, tatsächlich auch schon vor den Kindern, weil ich extrem geräuschempfindlich tatsächlich bin und mir Geräusche sehr die Energie ziehen. Das heißt, wenn es laut um mich herum ist, dann muss ich schon nichts machen, außer irgendwo stehen und atmen und dann bin ich trotzdem nach einer halben Stunde durch. Deswegen, ich weiß, es klingt tatsächlich lahm, ich denke auch immer so, nee, eigentlich ist das uncool, aber es ist halt so, wie es ist. Ich habe auf der anderen Seite aber tatsächlich auch ein bisschen ein Problem damit, wenn es jetzt super leise ist. Also so in Bibliotheken, in denen jetzt so ein total strenges Regiment herrscht, sodass man da jetzt auch wirklich nur atmen und vielleicht noch so ganz leise tippen darf, das stresst mich dann auch wieder. Aber grundsätzlich brauche ich Ruhe beim Arbeiten und gerne auch sonst im Leben.
Ich fühle das sehr.
Ja, sehr gut. Letzte Frage vom This or That. Geregelte Arbeitszeiten oder Freelancer-Chaos? Wie sieht das bei euch aus? Leo, willst du starten?
Ich würde so gerne sagen, ich habe geregelte Arbeitszeiten, weil ich weiß, dass ihr so geregelt seid. Aber ich habe wirklich ein totales Freelancer-Chaos. Und es wird schlimmer, jetzt wo die Kinder groß sind und quasi aus dem Haus, weil ich das Problem habe. Früher musste ich mich ja auch immer so nach den Kindern richten und habe dann immer relativ feste Slots gehabt, in denen ich nur schreiben konnte. Mhm. Und jetzt ist es eigentlich egal, wann ich schreibe. Was leider nicht dazu führt, dass ich mir Zeit nehme und dann meinetwegen vormittags irgendwas Schönes mache und dann einfach bis spät abends schreibe oder so, sondern ich schreibe dann einfach ständig und immer und
ja.
So Zeit chaotisch. Und also was ich habe, ist, dass ich immer so ein Soll habe, was ich am Tag schaffen muss. Und wenn ich das geschafft habe, gelingt es mir manchmal zu sagen, oh, jetzt ist Feierabend, aber auch nicht immer. Also bei mir ist es eher doch sehr chaotisch tatsächlich.
Mhm.
Und bei dir, Valentina?
Leider auch sehr chaotisch. Also ich würde ja gerne sagen, ich schaffe das irgendwie, ich bin jetzt in der Elternzeit, aber tatsächlich schreibe ich eigentlich immer dann, wenn mein Kind auf meinem Arm schläft am Handy oder dann zwischendurch, wenn ich gerade Zeit habe und die Kinder beschäftigt sind.
Ja, das ist eher also ein Wunder, wie du das hinkriegst. Ja,
ich schreibe immer so, immer wenn ich so meine kleine Slots habe, dann schreibe ich so viel wie möglich oder wenn ich im Auto bin, dann diktiere ich und wenn gerade keiner weint, ne? Ihr kennt das ja.
Aber da habe ich tatsächlich Da habe ich aber tatsächlich noch zwei Fragen zu, weil ich die mega spannend finde. Das eine ist, wie schaffst du es, am Handy zu schreiben? Ich würde wahnsinnig werden. Siri schreibt bei mir ja immer mit. Ich würde wahrscheinlich gar nicht mehr sehen können, was ich am Ende geschrieben habe. Das ist das eine. Das zweite ist, klappt das mit dem Diktieren? Ich kenne ganz viele Kollegen, die das mit dem Diktieren machen. Und irgendwie ist bei mir aber die Sprechstimme eine ganz andere als mein geschriebener Stil. Und ich glaube, wenn ich jetzt diktieren würde, wäre es gar nicht so, wie ich es brauche.
Ich weiß, was du meinst. Also ich habe schon wieder die erste Frage vergessen, muss ich sagen.
Die erste Frage war, wie die Demenz auf dem Handy zu tippen, ohne dass du...
Also auf dem Handy tippen, okay. Ja. Ich habe mir das irgendwann mit meinem ersten Kind, ich habe einfach angefangen, ich hatte keine andere Wahl. Beziehungsweise, sie war ja ein Schreibaby und dann war ich sehr dankbar, als ich nach einem halben Jahr, als wir dann Secret Academy damals verkauft hatten, wieder anfangen konnte zu schreiben. Und wir haben aber gerade ein Haus gebaut. Das heißt, mein Mann war eigentlich durchgehend auf der Baustelle oder arbeiten. Und dann habe ich einfach irgendwann auf dem Handy angefangen, weil ich keine andere Wahl hatte und weil ich wollte. Also ich hatte diesen inneren Drang zu schreiben. Ich wollte unbedingt schreiben und ich saß einfach Stunden in der Zeit auf diesem Gymnastikball mit meiner Tochter im Arm und habe dann einfach diese Bücher geschrieben. Das hat mir sehr viel gegeben. Und eine Zeit lang konnte ich das auch nicht mehr, wollte ich auch. Also bevor unser zweiter Sohn dann geboren wurde, wollte ich das gar nicht mehr, dann habe ich das gehasst, am Handy zu schreiben tatsächlich, weil ich ja wieder die Alternative kannte und wieder daran gewöhnt war. Und dann ging es plötzlich nicht mehr, dass ich regelmäßig an den Laptop konnte. Und ich habe mir das einfach wieder angewöhnt. Also es ist okay, wenn man keine andere Wahl hat und es wirklich will, dann geht es tatsächlich. Aber ich würde natürlich vorziehen, wenn mein Kind ruhig im Bett neben mir schlafen würde, 3 Stunden am Stück und ich einfach am Laptop sitze.
Die werden ja auch größer und dann wird das wieder funktionieren. Ja.
Genau, es gibt Lichtblicke. Genau, und das mit dem Diktieren, teilweise muss ich das Handy auch anschreien. Also ich rede dann sehr laut, ich kann ja nicht ans Handy drangehen, ne? Also wenn ich Auto fahre zum Beispiel, dann sehe ich das dann im Augenwinkel, ob der mitschreibt oder nicht, ob das weitergeht. Und wenn es nicht weitergeht, dann wiederhole ich den Satz sehr viel lauter. Genau, aber es ist okay. Also und vom Schreibstil her, das kann schon klappen, dass man ganz oft verschluckt er ja Wörter. Ich muss das intensiv überarbeiten, aber dann habe ich wenigstens schon mal was ich überarbeiten kann. Und manchmal, wenn man so richtig im Flow drin ist, dann klappt das. Also dann hat man auch seine Schreibstimme drin. Okay. Aber im schlimmsten Fall verschluckt er dann 3 Sätze dazwischen und dann ist das auch weg.
Super spannend. Also auf jeden Fall ziehe ich den Hut vor der Arbeitsweise. Wie ist es denn
bei dir? Ich finde auch Wahnsinn, wie da so gute Bücher entstehen können. Ja, bei mir, ich bin tatsächlich in dieser Phase, die ihr beide auch gerade aus unterschiedlichen Richtungen sozusagen schon angesprochen habt. Meine Kinder sind halt tagsüber in der Kita und das ist meine Arbeitszeit. Und in die Zeit lege ich mir auch keine Verabredungen und ich lege mir da auch möglichst keine Arzttermine oder was da sonst so anfällt, sondern ich weiß, die Zeit habe ich halt. Und nach hinten raus kann ich auch keine Überstunden machen, weil der Nachmittag gehört dann der Familie. Aber ich weiß halt, im Zweifelsfall kann ich mir mittags halt nur schnell irgendwas reinschieben, damit ich dann halt möglichst fertig bin, wenn dann die Kinder aus der Kita kommen. Manchmal natürlich auch früher, weil die öfter mal verkürzte Betreuungszeiten hat, was so ein leidiges Thema ist. Aber ja, deswegen, ich habe sehr geregelte Arbeitszeiten, was nicht unbedingt bedeutet, dass innerhalb dieser geregelten Arbeitszeiten dann kein Freelancer-Chaos herrscht, weil man ja dann doch irgendwie oft ein paar Dinge gleichzeitig irgendwie machen und jonglieren muss, aber trotzdem, die Arbeitszeiten sind sehr geregelt und ich glaube, an dieser Gegenüberstellung hier und diesem Austausch hier haben wir jetzt gut gesehen, dass wir sehr unterschiedlich arbeiten, zum Teil notgedrungen, sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben fürs Schreiben und deswegen stellt sich erst recht die Frage, wie haben wir es trotzdem geschafft, ein Buch zusammenzuschreiben, würde ich sagen.
Ich habe eine Antwort, die das komplett zusammenfassen kann, aber wir reden natürlich noch weiter darüber.
Ja, dann gerne, los.
Weil wir Profis sind. Ah. So sieht's aus.
Ja.
There you go, girl.
Ja, das ist eine sehr gute Antwort. Wenn wir die jetzt gelten lassen, ist der Podcast schnell vorbei. Deswegen, ich würde die Frage gerne noch ein bisschen mehr runterbrechen. Und vielleicht ja einfach nochmal ganz praktisch durchgehen. Wir haben ja gemeinsam schon Kisses in the Snow geschrieben und wir schreiben gerade ein zweites gemeinsames Buch, das wir tatsächlich ja auch gerade erst abgegeben haben. Und ja, vielleicht können wir daran ja mal ein bisschen durchexerzieren, wie wir vorgegangen sind. Leo, vielleicht willst du anfangen und erzählen, wie hat man denn gemeinsam eine Idee für ein Buch?
Indem man zusammen nachts in einer Hotelbar sitzt und das entwickelt. Also es war tatsächlich so, ich glaube, es muss halt, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich glaube, es muss halt passen. Und bei uns hat es halt von Anfang an gepasst, was irgendwie echt schräg und witzig ist, weil wir uns ja nicht ausgesucht haben, mit wem wir arbeiten, sondern der Verlag hat uns ja angesprochen. Und das hätte ja genauso gut in die Hose gehen können. Aber ich, also zumindest bei mir war es so, ich habe euch gesehen und habe gedacht, yes, passt. Und dann haben wir uns ja sehr schnell dazu entschieden zu sagen, jo, das machen wir. Und haben dann im Prinzip schon bei dem ersten Treffen mit dem Verlag, wo es das war, glaube ich, ein Blogger-Treffen zu so einem Christmas-Special, wo wir dann auch, ich glaube, haben wir da schon die definitive Zusage gegeben? Ich glaube, ja.
Ja.
Und haben dann gesagt, ah ja, wenn wir jetzt schon hier so zusammen sind, können wir ja kurz was entwickeln. Und haben dann tatsächlich irgendwie nach dem Verlagsabendessen in der Hotelbar gesessen. Und die haben uns, also zum Glück war das eine 24-Stunden.
Ja. Ja.
Also wir wurden nicht rausgekehrt und haben dann da gesessen und haben, ich glaube, wirklich den groben, die grobe Idee da ja schon entwickelt. Und es war sofort so, dass wir uns irgendwie super einig waren über das Setting, über die Grundidee, über die Charaktere, wie sie zusammenpassen sollen. Das war irgendwie ganz schnell klar und es gab auch nie irgendwie dieses, ja, ich möchte aber lieber das und ich will jetzt aber lieber dies und ich möchte die Idee durchdrücken, sondern es kam einfach, es passte.
Ja, ja.
Und es wurde geschrieben.
Wir hatten so einen gemeinsamen Brainstorming-Flow irgendwie.
Ja, genau.
Ja, nächtliche Hotelbar, Alkohol war nicht im Spiel, möchte ich betonen.
Nein.
Aber ja, ich glaube, was dazu gehört, ist auch so ein bisschen der Mut. Und bei mir gehört da immer definitiv Mut dazu, auch manchmal Dinge in den Raum zu werfen, die dann einfach nicht passen. Wo man einfach in dem Moment keine Idee hat, aber irgendwelche Ideen fetzen irgendwie erstmal teilt und dann daraus so ein bisschen was zusammenbastelt. Also ich glaube da, ja, ich glaube deswegen, wir haben uns gesehen und da war irgendwie gleich so ein gewisses Vertrauen, dass wir das halt miteinander machen können. Ja. Und, ja.
Ich nenne das immer liebevoll, sich gegenseitig die Bälle zuwerfen.
Ja,
ja, genau.
Und es sind viele Bälle geflogen an dem Abend und ja, es stimmt, es gab keinen Alkohol, aber ich glaube, jede Menge Coke Zero, ne?
Also, ja, sowas in der Art war dabei.
Ich glaube, ich war schwanger. Ich hatte Tee, ich weiß es noch.
Du hattest Tee getrunken.
Ja, du hattest Tee, richtig.
Genau.
Ja, ja.
Und das ist so lange her. Überlegt euch das
mal. Ich finde, es ist gar nicht so lange her, aber es fühlt sich Ewigkeiten
so lange
an, oder? Ja. Weil wir danach auch irgendwie uns so viel ausgetauscht haben wie andere Menschen in, keine Ahnung, 5 Jahren.
30 Jahren?
Wahnsinn, ey. Unser Chat, der platzt.
Ja, ja.
Aber
was haben wir gemacht nach der ersten Ideenfindung? Vielleicht, Valentina, willst du noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was wir dann mit dieser Idee gemacht haben? Sind wir dann gestartet?
Dann haben wir, dann hatten wir einen 4 Stunden Skype-Call, in dem wir noch mal weiter gequatscht haben und die Idee sehr vertieft haben. Und ich glaube, hatten wir das dann schon dem Verlag gegeben?
Ja, genau. Am Ende hatten wir dann was in der Hand, das haben wir dem Verlag geschickt, ja.
Genau, das ging ja dann relativ schnell, glaube ich, auch, dass die dann die Zusage gegeben haben für den Plot. Und da gab es ja auch gar keine Einwände, was natürlich immer toll ist.
Ja.
Ich hätte ja gedacht, dass die da viel mehr zu sagen wollen, aber eigentlich wollten die nur ein Weihnachtsbuch von uns haben. Ein gutes Weihnachtsbuch.
Ja.
Genau, und dann haben wir das sehr, sehr genau geplottet, Kapitel für Kapitel. Das fand ich sehr gut, aber das war ja auch sehr nötig, weil wir ja unterschiedliche Abgabetermine ja auch hatten. Also klar, wir hatten alle diesen gemeinsamen Abgabetermin, aber wir konnten alle nicht zur gleichen Zeit schreiben. Das hätte es ja nochmal leichter gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, Tonja, du warst noch mitten in einem Projekt drin. Ich habe gerade eins beendet.
Ja.
Und Leonie, die war, glaube ich, ein bisschen vorher fertig, die konnte direkt loslegen, glaube ich.
Genau, also ich habe direkt losgelegt und ich war ja, glaube ich, innerhalb von 3,5 Wochen fertig.
Ja, das ging super schnell.
Aber da haben wir noch gar nicht angefangen und das ging halt nur dadurch, dass wir das so szenisch vorgeplottet haben. Ne? Ja.
Das war, genau. Und dann haben wir ganz, also das fand ich am tollsten, das fand ich auch bei diesem Projekt jetzt dieses Mal richtig toll, dass wir so genau geplottet haben, dass es nur noch die Übergänge schick gemacht werden mussten. Ja. Und das waren auch gar nicht so viele. Also jetzt dieses Mal, letztes Mal waren es ein paar mehr, glaube ich.
Ja,
seht ihr meine,
wir haben uns eingegroovt.
Das ist so lange her. Ja, wir haben uns eingegroovt. Wir haben uns schon aufeinander eingestellt. Und genau, und dann ist ein ganz fantastisches Buch entstanden, obwohl wir unterschiedlich, also zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben haben.
Ja.
Und das finde ich immer noch so krass. Das ist ja dieses Mal genau dasselbe gewesen. Leonie war, glaube ich, fast zuerst fertig. Tonja, die hat ganz schnell nachgezogen und ich habe ja irgendwie einen Monat später erst angefangen.
Bei diesem Buch war tatsächlich ich, glaube ich, als erstes am Ende fertig. Ich fand das auch tatsächlich vom Schreiben her nochmal anders, weil letztes Mal habe ich ja hinter euch hergeschrieben und diesmal waren Leonie und ich, glaube ich, relativ gleich auf und ich war dann am Ende zuerst fertig, aber ich musste ja immer meine Szenen schreiben und wusste zum Teil dann nicht, wie war jetzt die Stimmung, wie nehme ich die Szene davor ab? Deswegen, da gab es dann sicherlich irgendwie an der einen oder anderen Stelle noch Sachen, die wir dann halt angepasst haben, aber das hat wie auch beim ersten Mal extrem gut funktioniert.
Total. Also ich finde das immer noch total Wahnsinn. Aber ich gebe dir recht, wenn man als Letztes schreibt, also wenn man so hinterherhinkt, ist das noch vom Gefühl her irgendwie anders, weil man erstmal so gucken muss, wobei ich ja das Glück hatte, ich hatte ja eure Szenen drumherum, wo ich so ein bisschen gucken konnte, ne? Also mich so ein bisschen drauf einstellen konnte, aber es hat ganz fantastisch funktioniert.
Würdet ihr dann sagen, dass unabhängig jetzt von der Situation, wer wann was geschrieben hat, es Unterschiede gab beim Schreiben von Band 1 und Band 2? Also es sind ja keine aufeinanderfolgenden Bände von Buch 1 und Buch 2, muss es heißen. Das verwechsel ich immer, aber würdet ihr da Unterschiede sehen?
Ja, also ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde, wir haben uns noch mehr aufeinander eingegroovt. Also ich fand, dass diesmal viel, viel weniger Glättungsarbeit notwendig war.
Ja. Ja.
Das zum einen. Zum zweiten ist der Vibe vom Buch ein ganz anderer. Deswegen hat sich auch das Schreiben anders angefühlt, fand ich jetzt. Ich muss tatsächlich sagen, und ich sage das so ungerne, aber ich mag es nochmal um Längen mehr als Kisses in the Snow, weil es einfach so lustig und gleichzeitig so tief ist, dass es einfach beim Schreiben schon unfassbar viel Spaß gebracht hat. Ich finde es, also es wird mit jedem Mal besser, deswegen, wir müssen dringend noch ein drittes Buch schreiben.
Ja, also ich kann das nur so bestätigen. Ich glaube auch, dass wir jetzt in diesem Buch die Charaktere ja nochmal mehr miteinander verwickelt haben und nochmal mehr die anderen Figuren jeweils mitgeschrieben haben. Und ich habe da schon das Gefühl, dass ich das beim ersten Mal nicht so gut hätte von euch abnehmen können, sage ich mal, weil jetzt kennen wir uns noch besser und oder viel besser und wissen auch, wie wir jeweils schreiben und haben da so ein bisschen, können das beim Schreiben der, sage ich mal, fremden Charaktere ganz gut mitdenken und das hat definitiv, glaube ich, geholfen bei diesem Buch.
Ja, absolut. Was ich finde, was auch geholfen hat, ist, das hatten wir beim ersten Mal ja auch schon, aber die ist unsere WhatsApp-Gruppe. Also, dass man einfach, also ist natürlich jetzt noch deutlich höher frequentiert als am Anfang, geworden sind. Aber ich finde, das hilft halt unglaublich, wenn ich einfach schreibe und gerade nicht weiß, was Valentinas Charakter jetzt, wie der reagieren würde oder was er sagen würde. Und ich kann einfach kurz eine Sprachnachricht reinschicken: Valentina, was macht denn die Nora da jetzt? So. Und eine ganz kurze, knappe Antwort. Und dann weiß ich, aha, wunderbar, und kann halt weitermachen. Ja. Das war dann schon ein Tool, was ich super wichtig fand, um das Buch auch gut und schnell und vor allem gut zu schreiben.
Ich finde, man hat es jetzt auch beim Überarbeiten halt nochmal gemerkt, weil wir vom ersten Mal halt wussten, was ist für den anderen okay, auch was wir am Text der anderen machen. Also wir benutzen ja Veränderungen nachverfolgen und es ist ja aber trotzdem auch, was finden die anderen okay, was man an Kommentaren reinschreibt, wie viele neue Ideen sind in Ordnung. All solche Sachen, die weiß man jetzt halt besser und man weiß, es ist okay, wenn meine Figur im Abschnitt der anderen irgendwas gesagt hat, wo ich denke, das würde die Person anders formulieren, kann ich es halt einfach mit Änderungen nachverfolgen reinschreiben und man muss nicht lange vorher sich abstimmen, wäre es okay, wenn, sondern das kann man jetzt natürlich sehr viel effizienter und smoother irgendwie machen.
Total, total. Ich glaube, das bringt gerade diese Nähe, die wir jetzt miteinander entwickelt haben, diese Freundschaft, da kann man sehr viel offener sagen, wenn man Szenen vielleicht so nicht will oder nicht mag und die Charaktere so nicht gut findet. Ja. Und ich glaube, dadurch haben wir es auch geschafft, so die Charaktere dieses Mal auch so tief zu gestalten, also so authentisch, finde ich persönlich. Also es ist die Charaktere sind deutlich besser, meiner Meinung nach, nochmal als in Kisses in the Snow geworden.
Mhm. Ich glaube, in Kisses in the Snow hatten wir ja natürlich auch Figuren, die sich ja wirklich im Prinzip innerhalb eines Drittels des Buches entwickeln mussten. Und jetzt entwickeln sich die Figuren in den Erzählungen der anderen mit weiter. Also, dass alle Figuren sich über das gesamte Buch hinweg entwickeln. Und das ist natürlich irgendwie ein großer Vorteil, den wir da jetzt nutzen konnten. Mhm. Ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt weitergehen. Jetzt sind wir ja praktisch rangegangen, wie wir vorgehen, wenn wir ein Buch zu dritt schreiben. Aber worin liegt denn für euch der Mehrwert beim gemeinsamen Schreiben? Sowohl für euch beim gemeinsamen Schreibprozess, als auch, da könnten wir im Nachgang noch mal drauf kommen, für das Buch. Leonie, fang du doch an.
Also. Ganz viel dazu sagen. Nein, also es ist wirklich so, finde ich, dass für mich der Mehrwert, also für mich als Person der Mehrwert darin liegt, dass es einfach unfassbar viel Spaß bringt. Also ich habe so viel gelacht, schon beim ersten Buch und beim zweiten, jetzt war es fast noch mehr. Ich habe sowohl in der Planung mit euch einfach super viel Spaß gehabt. Es bringt einfach so viel Spaß, sich gegenseitig die Bälle zuzuschmeißen, das nicht alleine entwickeln zu müssen. Das mache ich generell nicht so. Also ich habe ja auch einen Schreibbuddy, mit dem ich ganz viel meine Plots entwickle und mittlerweile ja auch mit euch, auch wenn es nicht so ums gemeinsame Projekt geht. Aber es ist halt doch nochmal was anderes, wenn man gemeinsam ein gemeinsames Projekt entwickelt. Das hat mir einfach unfassbar viel Spaß gebracht. Und das ist jetzt der Mehrwert, den ich sowohl fürs Buch als auch für mich persönlich sehe, ist einfach, dass wir so unterschiedliche Schreibstile haben. Was ich ganz lustig finde, weil wir beim ersten Buch ein Gewinnspiel gemacht haben, wo man erraten sollte, wer welche Perspektive geschrieben hat. Und es ist den Leuten gar nicht so leicht gefallen. Wobei ich persönlich finde, dass sich unsere Stile komplett unterscheiden.
Ja.
Und der Mehrwert für das Buch ist halt, dass sich diese Schreibstile, finde ich, perfekt ergänzen.
Ja.
Dass man das, also ich sag mal, ich finde, Valentina ist immer sehr klar und sehr frisch in dem, was sie schreibt. Bei dir, finde ich, ist es sehr poetisch und nachdenklich immer.
Mhm.
Und ich glaube, ich bin eher sehr, sehr direkt und so.
Ja.
Und drei Schreibstile, davon profitiert das Buch einfach, weil auch wenn ich geschrieben habe, ich manchmal eben einfach von euch so diesen Vibe übernommen habe. Also, dass ich sowohl die Frische von Valentina mit reingebracht habe, als auch das Poetische von dir und meinen direkten Schreibstil dann irgendwie vereint habe, weil das natürlich auch abfärbt, Vibe vom Kapitel davor übernimmt. Und ich glaube, dadurch hat das Buch im Prinzip einfach das Beste von drei Autorinnen abgekriegt.
Wow. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. zumal ich das einfach super spannend fand, wie viele Leute ja auch uns zurückgemeldet haben. Man merkt gar keinen Unterschied stilistisch. Und ich weiß noch, bei Kisses in the Snow war es so, ich musste einen Satz lesen und ich wusste, wer den geschrieben hat, sofort. Ich habe das allerdings jetzt auch gemerkt bei dem Buch 2, dass mir das ein bisschen schwerer gefallen ist. Also ich konnte es immer noch rausfinden, aber ich glaube, das stimmt, was du gesagt hast, dass wir so ein bisschen mehr auf die Vibes der anderen eingehen. Anscheinend ist es ja aber tatsächlich so, dass das bei den Leserinnen gar nicht so sehr ankommt und sich das tatsächlich einfach sehr harmonisch zu etwas ganz Neuem verbunden hat. Und das finde ich auch so wirklich faszinierend an der Sache.
Ja, das ist, also ich finde es total toll, ehrlich gesagt, weil ich eure Schreibstile total liebe. Ich lese eure Bücher einfach so gerne und finde das dann so schön. Und was ich tatsächlich als größtes Vorteil sehe, als größten Vorteil, ist, wie schnell wir sind. Ich liebe es, Bücher zu beenden und ich liebe dieses Gefühl, wenn du am Ende schreibst, also den letzten Satz schreibst, letzten Satz schreibst. Ne? Mhm. Und bei uns geht das einfach so schnell. Also man ist ja gefühlt, in der Woche hat man dann 4 Kapitel und dann haben wir ja irgendwie, jeder hatte 11, glaube ich, dieses Mal. Mhm. Letztes Mal waren es 10. Und dann kann man innerhalb von 2-3 Wochen einfach schon fertig sein, yeah. wenn man dann wirklich so viel Zeit hat. Und das finde ich total großartig.
Ja. Absolut, das finde ich auch. Also ich muss auch sagen, meine Motivation war bei diesem gemeinsamen Schreiben konstant hoch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich alleine ein Buch schreibe, was ich natürlich auch sehr liebe und immer weiterhin machen werde, weil ich glaube, man hat ja auch einfach so manche Geschichten im Kopf, die möchte man auf eine bestimmte Art und Weise schreiben. Aber ich habe immer irgendwann Hänger und Probleme, wo ich denke, oh Gott, wie soll man das bloß lösen? Und natürlich tausche ich mich aus, zum Beispiel ja auch mit euch, aber ihr müsst euch natürlich immer dann in meine Geschichte reindenken. Und hier konntet ihr, wenn irgendwo ein Problem auftrat, ich weiß jetzt gar nicht, ob es passiert ist, aber dann kann man direkt, jeder weiß, worüber man redet, jeder kann gemeinsam an der Lösung arbeiten. Das hat einfach gut funktioniert. Ich hatte keine Motivationsprobleme bei keinem einzigen Kapitel. Ich hatte keine Hänger und deswegen ist das einfach nur so durchgeflutscht.
Also ich würde gerne nochmal auf 2 Sachen eingehen. Das eine ist die Schnelligkeit, weil ich das auch sehr lustig fand. Ich glaube, wir haben unsere Lektorin ein bisschen geplättet bei Buch 1.
Ja.
Die war, glaube ich, dezent überfordert damit, dass wir ja auch in der Überarbeitung, also im Lektorat, so unfassbar schnell waren. Ich glaube, die hat schon gedacht, oh Gott, 3 Autorinnen und dann müssen die alle nacheinander irgendwie und das, bis dann die Dateien rumgeschickt werden, das dauert wahrscheinlich ewig. Und wir waren ja wirklich mit der ersten Lektoratsrunde gefühlt in 3 Tagen fertig.
Ja.
Ich glaube, sie war völlig überfordert mit der Schnelligkeit, die wir an den Tag gelegt haben. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Pluspunkt, dass man das so schnell und trotzdem so tief und gut schreiben kann. Und das liegt auf jeden Fall an der Dreierkonstellation. Und dann wollte ich noch was zu den Lesern sagen, die den Unterschied gar nicht
haben.
Ich finde, man hätte es allein anhand des Spice-Levels
rausfinden können,
oder? Wobei, das hat mir eine geschrieben, die sagte, also die Person, die wurde doch von Leonie geschrieben, oder? Mhm. Und dann ich so, ja.
Ja, aber was das Spice-Level angeht, glaube ich, habe ich einfach das höchste und direkteste Spice-Level. Valentina schreibt sehr poetischen Spice und bei dir ist es eher so, dass du das eher früher mal ausblendest oder nicht
ja,
ganz.
Ja, ich glaube, das war umgekehrt, genau. Darum haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ja. Genau, so, ja.
Also das ist nur der Tipp, sollten wir diesmal wieder ein Gewinnspiel machen. Ich weiß ja gar nicht, ob das angedacht ist vom Verlag. An alle Leser, achtet auf den Spice-Level, ihr könnt es rausfinden. Weil es diesmal noch schwerer ist, unsere Perspektiven auseinanderzuhalten. Deswegen
achtet auf
den Spice-Leute.
Ja, ich glaube auch. Ich finde es übrigens, was für mich noch ein weiterer Punkt ist, was den Mehrwert ausmacht für das Buch, ist, dass die verschiedenen Charaktere ja nochmal auf einem anderen Niveau, als wenn man selber aus verschiedenen Perspektiven schreibt, wirklich eigene Stimmen haben. Und ich finde das tatsächlich auch ein Vorteil, dass ich nicht inhaltlich die volle Kontrolle darüber habe, wie sich die Geschichte entwickelt und wie sich die anderen Figuren entwickeln, weil das, finde ich, tatsächlich die Authentizität nochmal erhöht. Und weil das auch immer bedeutet, dass meine Figur mal in einem vielleicht etwas anderen Licht erscheint, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Und das finde ich aber gerade so unglaublich realistisch, weil man das ja im Alltag ständig hat, dass man rausgeht und sich auf eine Art und Weise verhält und das auf eine bestimmte Art und Weise meint und das bei anderen Leuten anders ankommt. Und ich finde, das können wir beim gemeinsamen Schreiben unglaublich gut ins Buch übertragen.
Mhm. Ja, das ist so. Das ist wirklich so.
Würdet ihr sagen, dass es auch Nachteile gab beim gemeinsamen Schreiben? Fällt euch da irgendwas ein?
Nein. Also, ich glaube, die Frage ist sehr kurz beantwortet.
Ja.
Nein, ich glaube wirklich nicht. Ich hatte am Anfang natürlich Ängste, also muss ich ganz klar so sagen. Ich hatte Angst, dass wir uns vielleicht irgendwann überwerfen, weil wir uns nicht über irgendwas einig werden. Oder dass wir vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, dass das nicht zusammenpassen könnte. Also dass einfach die einzelnen Szenen irgendwann nicht ineinander greifen und dass es unglaublich schwierig wird, das dann glatt zu ziehen, die Übergänge. Aber das ist nie eingetreten.
Ja.
Ja, ist so.
Ja,
das ist wirklich so.
Ja, ich habe das tatsächlich, es geht mir auch so, ich habe das aber auch tatsächlich beim zweiten Buch nochmal so ein bisschen am Anfang gehabt. Ich mache mir ja tatsächlich immer sehr viele Sorgen und Gedanken und ich habe gerade beim ersten Buch, als wir gestartet sind, schon irgendwie so einen gewissen Druck empfunden, dass ich dachte, oh Gott, das, was ich jetzt schreibe, das muss aber auch dann gut genug sein, dass die anderen das lesen können und nicht irgendwie mir das sofort zerreißen, weil ich ja auch so ein Typ bin, ich schreibe ja immer erstmal los und überarbeite dann hinterher nochmal in meistens mehreren Durchgängen. Deswegen würde ich das vielleicht als so einen Punkt nennen, den ich da am Anfang hatte, beim zweiten Buch, wieder dieser Fehler, auch nochmal, als ich gestartet habe, aber ich würde sagen, nach dem ersten Kapitel war das dann auch vorbei und ja, deswegen fand ich das einfach immer schön, dass wir da ein Projekt haben, bei dem wir die Verantwortung ja irgendwie auch teilen für den Inhalt, für das, was wir schreiben, für das, was am Ende dabei rauskommt und ja, durch den ganzen Prozess gemeinsam gehen.
Was halt ja auch total hilft, ist, dass ja immer sofort ein Feedback kommt, ne? Also
ja.
Man schreibt was und man kann halt eigentlich quasi gar nicht falsch abbiegen oder irgendwas. Ja. Also ich meine, es fällt sowieso schwer, weil wir ja so szenisch vorgeplottet haben, aber ich sag mal, wenn jetzt irgendwas in eine völlig falsche Richtung sich entwickelt, irgendein Charakterzug oder eine Motivation oder sonst irgendwas, dann würde sofort nach dieser geschriebenen Szene die Rückmeldung von zwei anderen guten Autorinnen kommen und die sagen, Moment,
ja.
Das nicht. Und dann kann man halt eingreifen, bevor man ein komplettes Buch fertig geschrieben hat und am das Ende stimmt. Irgendwas hakt.
Ja, genau. Ja, genau.
Wobei man, also das könnte man als negativ sehen. Man kriegt direktes Feedback im Schreibprozess. Und das ist was, daran muss man sich auch gewöhnen tatsächlich.
Ja.
Weil normalerweise sind ja Autoren, also ganz viele Autoren sind ja auch so, die schreiben jetzt erstmal fertig, dann überarbeiten die nochmal und dann sind sie sicher, das weiterzugeben.
Mhm.
Und jetzt schreibt man natürlich eine Szene, ein Kapitel und fügt das in die Datei ein und muss dann halt damit rechnen, also rechnet man damit, dass man direktes Feedback kriegt. Und was ich jetzt aber nicht schlimm fand, weil es ja wichtig war für den Prozess. Man muss halt nur damit klarkommen, ne? Dass man das mittendrin stimmt. Auch, wenn man gerade sich reingeschrieben hat, festgeschrieben hat und dann sagt, ja, ah, das geht aber so doch nicht, das macht nicht so viel Sinn und dann denkt man, ja, toll.
Ja. Ja, das stimmt. Es kann vielleicht dazu führen, dass man manche Ideen nicht so ganz zu Ende entwickeln kann, weil man vielleicht ja zu früh gebremst wird. Ich würde jetzt sagen, dass das bei uns eher nicht vorgekommen ist.
Das stimmt. Wir haben
aber ja auch, glaube ich, weil wir uns vorher schon so gut abgestimmt haben. Ja,
genau. Da muss man halt viel plotten. Also so ein Pantser, also jemand, der nicht viel vorplant in seinem Buch, der hätte da Probleme mit.
Ja.
Ja, aber das sind wir ja jetzt alle nicht.
Nee, nicht mehr. Das war ich früher vielleicht mal, aber jetzt nicht mehr. Ja, ich würde das Thema gerne abschließen mit einer Frage, die sich auch auf das Ende vom gemeinsamen Schreibprozess bezieht. Irgendwann kommt ja der Punkt, an dem wir dann gemeinsam, aber jeder für sich, dieses Buch in der Hand halten. Wie fühlt sich das für euch an? Würdet ihr dann immer noch sagen, das ist mein Buch? Oder fühlt sich das schon anders an im Vergleich mit den Büchern, die ihr jeweils alleine geschrieben habt?
Schwierig. Also ich finde generell immer dieses Buch in der Hand halten ist immer so surreal, auch nach so vielen Büchern, die man geschrieben hat. Also man weiß, dass es das eigene Buch ist und man findet es toll, man hält es in die Kamera, man freut sich, man signiert es, aber irgendwie ist es immer noch so, okay, wow.
Ja.
Also ich fühle da keinen Unterschied tatsächlich.
Okay.
Also von der von dem Gefühl, dass es mein Buch ist, fühle ich da auch keinen Unterschied. Was ich allerdings als Unterschied empfinde, ist, ich finde, man freut sich beim eigenen Buch sehr allein. Also natürlich freuen sich ganz viele KollegInnen mit einem, das ist gar nicht die Frage, aber man geht halt allein auf Lesungen, man geht allein auf Buchmessen, man macht alleine Signierstunden. Das ist auch alles total schön, weil man hat ja die Leser, mit denen man, die kommen ja, und das ist alles super. Aber hier ist es jetzt so, wir hatten es ja auch auf der Buch Wien, wo Valentina leider nicht dabei sein konnte, wegen Baby. Aber grundsätzlich, da waren ja dann Tonia und ich zumindest zu zweit und das ist irgendwie, man feiert es nochmal ganz anders, weil man es halt gemeinsam feiern kann.
Ja.
Ne? Also man, freut sich gemeinsam über Rezensionen. Ich weiß noch, als die ersten Rezensionen für Kisses in the Snow reinkamen, ging es in unserer WhatsApp-Gruppe, in der Weihnachtsbuch-Chaos-Gruppe total ab. So, es ist halt einfach nochmal anders, weil man das Glück quasi teilen kann. Ja,
und das wird ja dann bekanntlich mehr, wenn man es teilt. Ja, tatsächlich, also ich finde, ich habe schon, würde ich sagen, auch ein bisschen anderes Gefühl, wenn ich das Buch in der Hand halte. Mir geht das total so wie dir, Valentina. Ich finde es immer noch unrealistisch, wenn ich mein eigenes Buch irgendwann zugeschickt bekomme und in der Hand halte. Das ist nach wie vor irgendwie so, okay, wow. Ich finde es manchmal auch schwierig, das tatsächlich mit dem Schreibprozess übereinzubringen. Es hat ja dann dieses schöne Cover und es sieht so toll aus und das fühlt sich so gut an. Und ich muss es meistens wirklich aufschlagen und mal reingucken und lesen und sehen, okay, es ist wirklich mein Text da drin. Das habe ich immer noch ganz stark. Und ich habe aber trotzdem, ja, ich glaube, das hat was mit diesem Gefühl, sich alleine zu freuen zu tun, Leonie, dass du gerade meintest, dass das dann halt wirklich meins ist. Und ich empfinde das auch als einen tatsächlich höheren Druck, wenn ich damit sozusagen alleine losziehe. Während bei unserem gemeinsamen Buch, das ist dann halt unser Buch. Es ist dann, ja, ich würde schon sagen, mehr unser Buch als mein Buch. Das Gefühl ist sehr da, glaube ich, sehr präsent. Und ich weiß nicht, manchmal denke ich, okay, warum schreibe ich überhaupt noch Bücher alleine? Weil es einfach so viele positive Aspekte davon hat, dass wir zusammenschreiben. Und ich meine, ja, trotzdem, was ich vorhin schon einmal meinte, es gehört sicherlich dazu, dass man Geschichten auch alleine schreibt, weil man manche Dinge alleine im Kopf hat und manche Geschichten auch alleine toll findet und alleine schreiben will. Und ich glaube, das ist immer noch unser aller Hauptgeschäft. Aber trotzdem ist dieses Gemeinschaftsgefühl, Stichwort Teamplayer, einfach irgendwie enorm, ein enormer Gewinn. Und gerade wenn sich unsere verschiedenen Erzählweisen, Erzählstile und Ideen zu etwas ganz Neuem verbinden, empfinde ich das als etwas sehr Zauberhaftes.
Ja, vor allem beim Weihnachtsbuch.
Also. Ganz besonders da, genau. Aber das ist auch noch eine gute Überleitung. Stichwort Weihnachten, Stichwort zauberhaft. Jetzt ist ja gerade Ostern. Und deswegen würde ich ganz gerne zum Abschluss kommen und nochmal ein bisschen persönlich werden mit einer Osterfrage. Ich habe mich gefragt, wir sind ja alle als Autorinnen sehr fantasievolle Menschen. Wie lange habt ihr an den Osterhasen geglaubt? Valentina?
Ich glaube, ich habe gar nicht an den Osterhasen geglaubt.
Hast du auch nicht an den Weihnachtsmann geglaubt oder war das?
Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals getan habe. Ich weiß auch gar nicht. Ich bin ja eingewandert nach Deutschland mit 4. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Eltern uns das so vorgelebt haben. Ich wusste einfach immer, die haben die Körbchen irgendwo versteckt.
Okay.
Und wir 4 Kinder sind dann ganz heiß auf Suche gegangen nach diesen Körbchen. Also bei uns waren es keine Eier, es waren Osterkörbchen, dann waren dann Eier drin und dann ein bisschen Süßigkeiten und ich glaube tatsächlich, ich habe nie an den Osterhasen nie und an den Weihnachtsmann weiß ich nicht, also nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Spannend. Und bei dir, Leo?
Also an den Osterhasen habe ich auch nicht geglaubt. Ich habe an den Weihnachtsmann geglaubt und da gibt es eine sehr lustige Geschichte zu und ich weiß immer nicht, ob sie zeigt, wie tuppig ich bin oder wie wie sehr ich wie fantasievoll ich bin. Ich habe keine Ahnung, was von beiden zutrifft, aber ich habe an den Weihnachtsmann geglaubt. Ich weiß, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, bis wie viele Jahre, aber ich war nicht mehr ganz klein, als ich rausgefunden habe, dass es unser Nachbar ist. Das war aber für mich nicht der Umkehrschluss zu sagen, es gibt den Weihnachtsmann, sondern zu sagen, was für eine coole Socke ist bitte unser Nachbar, dass der die Hilfe des Weihnachtsmanns ist. Wie geil ist das denn bitte? Und hab den.
Du bist ja genial.
Ich habe vergöttert, weil ich dachte, der darf mit dem Weihnachtsmann arbeiten.
Wahnsinn.
Wie krass ist das, cool. Bitte schön.
Das ist toll. Ich finde das richtig toll.
Ich finde das so eine schöne Geschichte.
Meine Schwester hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, oh Gott, oh Gott. also es zeigt vielleicht, dass meine Fantasie schon damals mit mir durchgegangen ist.
Ja, ja.
Das ist großartig, wirklich.
Das ist echt eine schöne Geschichte. Ja. Ja. Aber ich habe tatsächlich an den Osterhasen geglaubt, auch sehr lange. Auch an den Weihnachtsmann. Also ich würde schon sagen, sehr fantasievoll, beziehungsweise wollte ich da auch unbedingt dran glauben. Ja. Also ich glaube, die Zeichen habe ich natürlich vorher schon irgendwann mal gesehen, aber wollte die nicht wahrhaben und ich glaube, ich war bestimmt so 10 oder so, als ich dann irgendwann mitbekommen habe, wie meine Eltern irgendwie darüber geredet haben, dass sie das ja noch verteilen müssen. Und selbst da habe ich noch so gedacht, ja, der Osterhase hat es diesmal einfach nicht geschafft, deswegen übernehmen die das. Aber das war schon irgendwie klar, dass ich da nicht mehr wirklich dran geglaubt habe. Es war halt einfach, ich hätte es halt so gerne gehabt, dass es so ist.
Ja, das tut uns toll.
Also, was aber auch sehr süß ist.
Ja. Ich finde das total süß. Also wenn meine Kinder irgendwann fragen werden, werde ich sagen, was glaubt ihr denn? Was möchtet ihr daran? Also, ne? Also darum geht es ja dann am Ende. Und die sind ja alle schlau.
Ja.
Und ich hoffe, dass keiner uns dann nachher kommt mit der Weihnachtsmann-Lüge.
Also, nee, genau, das finde ich halt auch.
Tatsächlich haben meine Kinder mich das auch gefragt, als sie noch kleiner waren. Und ich habe auch im Prinzip ähnlich geantwortet, wie du, Valentina. Ich habe mal gesagt, es gibt alles, woran ihr glaubt.
Das gibt es. Ja. Ja, genau, in die Richtung mache ich das auch mit den Kindern. Das ist, glaube ich, auch. Ich habe ein Problem damit, die einfach rundheraus anzulügen. Aber ja, ich genau, möchte ihnen einfach diese Geschichte auch nicht kaputt machen, weil ich finde, Geschichten bereichern ja doch dann jede Kindheit.
So, das ist ganz klar. Und sind die Einhörner momentan.
Gibt es Einhörner? Ja.
Was glaubst du denn?
Ja.
Ja, die verstecken sich bestimmt im Wald. Ich so, vielleicht, wir haben sie nie gesehen, es könnte sein.
Könnte sein, ja. Stichwort Geschichten, um den Podcast noch ein bisschen buchig zu beenden. Habt ihr denn jetzt über Ostern Buchiges gelesen? Liegt buchige Osterlektüre für euch bereit? Habt ihr da irgendwas gerade auf dem Stapel?
Tatsächlich aktuell nicht. Ich höre noch Iron Flame ist der zweite Band, glaube ich, von Rebecca Yarros und bin irgendwie hängen geblieben. Ich komme nicht weiter. Ja. Bin noch nicht bereit, irgendwas Neues anzufangen.
Wer weiß, vielleicht schaffst du es ja jetzt über Ostern zu Ende zu hören.
Vielleicht. Ja, also tatsächlich lese ich gerade im Moment gar nichts, weil ich gar nicht dazu komme, weil ja die Leipziger Buchmesse ansteht und ich vorbereite. Und dann direkt nach der Leipziger Buchmesse ist ja dann schon Ostern und nach Ostern fliege ich direkt auf Recherchereise in die USA. Das heißt, es ist einfach super viel in der Vorbereitung jetzt und da komme ich leider überhaupt nicht zum Lesen. Mhm. Aber der Plan ist, Cold Heart, was ich immer noch nicht beendet habe, mit in die Staaten zu nehmen.
Und das dann. Okay, ja, das ist doch ein guter Plan. Ich habe tatsächlich jetzt ein neues Buch gerade hier liegen, auf das ich super gespannt bin. Das heißt Yellow Face von Rebecca Kuang. Und da geht es um die Verlagswelt, um Autorenschaft, um die Frage, wer was schreiben darf. Was ja Themen sind, die durchaus aktuell sind, über die wir uns auch schon ausgetauscht haben, worauf ich super gespannt bin. Ich freue mich schon riesig darauf, mit dem Buch zu starten. Und ja, ich denke, ich werde bestimmt vielleicht auch hier im Podcast nochmal davon erzählen, wenn es soweit ist.
Fände ich ein super spannendes Thema, weil es ja auch sehr heiß diskutiert ist.
Genau, richtig. Absolut. Ja. Ja, und ich glaube, damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostertage. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Ostern. Und unsere nächste Folge erscheint dann am 15. April zum Thema Setting, Google Earth oder Flugticket. Ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Hört wieder rein, abonniert sehr gerne den Podcast und Happy Easter Book Hangovers. Tschüss!
Tschüss!